NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kersten Mügge, guten Abend. In Sachsen-Anhalt hat der Streit in der CDU über den Rundfunkbeitrag personelle Konsequenzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Besuche von Angehörigen in Pflegeheimen sicherer machen. Dazu hat er ein Konzept vorgelegt. Und wir schauen auf die Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Corona-Pandemie. Das sind drei der Themen im Echo des Tages an diesem Freitag, den 4. Dezember. Deutlicher kann es eigentlich gar nicht mehr werden als heute. Im Streit über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Sachsen-Anhalt geht es schon längst nicht mehr nur um die Sache, um die 86 Cent, um die öffentlich-rechtlicher Hörfunk, das Fernsehen und das Online-Angebot nach Berechnungen einer unabhängigen Kommission im kommenden Jahr teurer werden soll. Es ist auch nicht mehr allein ein veritabler Koalitionsstreit zwischen der Regierung aus CDU, SPD und Grünen, der sogenannten Kenia-Koalition. Es ist jetzt in erster Linie ein parteiinterner Streit in der sachsen-anhaltischen CDU. Der Ministerpräsident Rainer Haseloff hat heute seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Der ist aber wiederum auch Landesvorsitzender der CDU und hatte öffentlich mit dem Gedanken einer CDU-Minderheitsregierung gespielt. Aus Magdeburg berichtet Jochen Müller.
Die Reaktion von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff kam schnell und sie war unmissverständlich. In einer knappen Pressemitteilung heißt es, Grund für die Entlassung sei, dass Stahlknecht unabgestimmt die Möglichkeit einer CDU-geführten Minderheitsregierung in den Raum gestellt hatte. Tatsächlich hatte Stahlknecht in seiner Eigenschaft als CDU-Landesvorsitzender am Morgen in einem Zeitungsinterview von einem Ende der Kenia-Koalition gesprochen und bis zur Landtagswahl im nächsten Jahr eine Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. Eine solche Minderheitsregierung wäre allerdings auf die Stimmen der AfD angewiesen. Das hatte in der Staatskanzlei das Fass zum Überlaufen gebracht und zur umgehenden Entlassung Stahlknechts als Innenminister geführt. In der Pressemitteilung hieß es weiter, Ministerpräsident Haseloff verfolge das Ziel, in einer schwierigen Phase der Pandemie eine handlungsfähige Regierung anzuführen, die im Landtag über verlässliche Mehrheiten verfüge. Die Reaktionen auf die Entlassung des Innenministers kamen umgehend. Katja Pähle, die Fraktionsvorsitzende des Koalitionspartners SPD.
Für die Entscheidung des Ministerpräsidenten habe ich hohe Anerkennung und Respekt. Rainer Haseloff zeigt damit, dass er zur Koalition der Demokraten steht. Und für dieses Zeichen bin ich ihm ausgesprochen dankbar.
Als Innenminister ist Holger Stahlknecht entlassen, aber er ist weiterhin Landesvorsitzender der Sachsen-Anhalt-CDU. Es werde unruhig bleiben, prophezeit der Landeschef der Grünen, Sebastian Striegel.
Die Auseinandersetzung in Sachsen-Anhalt innerhalb der CDU war nie eine Auseinandersetzung um den Rundfunkbeitrag oder um eine Anpassung von 86 Cent. Es war immer ein CDU-interner Machtkampf. Der geht vorerst weiter und deshalb sind auch die Probleme der Kenia-Koalition weiterhin noch nicht gelöst. Das alles findet inmitten einer Pandemie statt. Ich kann der CDU nur zurufen, kehren Sie zu staatspolitischer Verantwortung zurück.
Auch beim Thema Rundfunkstaatsvertrag ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. In der kommenden Woche dürfte im Medienausschuss des Landtags die Vorentscheidung fallen. Die Abgeordneten werden über eine Beschlussempfehlung an den Landtag abstimmen. Für den Fall, dass CDU und AfD den Staatsvertrag und damit die Erhöhung der Rundfunkgebühren zu Fall bringen, haben SPD und Grüne ein Ende der Kenia-Koalition angekündigt. Derzeit laufen allerdings hinter den Kulissen intensive Gespräche, um dieses Szenario in letzter Minute doch noch zu vermeiden.
Soweit der Bericht von Jochen Müller. Zur weiteren Einordnung habe ich mit meinem Kollegen Uli Wittstock in Magdeburg gesprochen. Beruhigt die Entlassung den Streit in der CDU oder eskaliert ihn Ministerpräsident Haseloff mit der Entlassung von Stahlknecht weiter?
Das werden die nächsten Tage zeigen, aber eine Beruhigung ist erstmal nicht unbedingt vorauszusetzen, denn bislang ist der Holger Stahlknecht weiterhin Parteichef. Er ist auch Mitglied der CDU-Landtagsfraktion und genau diese CDU-Landtagsfraktion verweigert ja dem Ministerpräsidenten Haseloff die Zustimmung beim Rundfunkbeitrag. Also in der Sache ist dann noch gar nichts entschieden. Das werden erst die nächsten Tage zeigen, ob es da zu einem Showdown kommt.
Wenn Sie die Machtverhältnisse in der CDU sich anschauen, wer sitzt da wohl am längeren Hebel? Der Ministerpräsident oder der nur noch parteivorsitzende Stahlknecht?
Also derzeit tagt der Landesvorstand mit einer Telefonkonferenz und dann wird man sehen, ob es eine Debatte gibt über den zukünftigen Parteivorsitz. Das ist jetzt noch unklar. In der Fraktion ist klar, hat Haseloff überhaupt keine Mehrheit in dieser Frage. Ganz im Gegenteil. Also die stehen gegen ihn. Und das Problem ist, dass die CDU in den letzten Wochen sich auch tatsächlich zunehmend in dieser Frage weiter radikalisiert hat. Statt nach einem Ausgleich zu suchen, sind sie eigentlich ziemlich starr bei ihrer Meinung geblieben. Und jetzt auch Anmerkungen zum Beispiel von der CSU. Herr Söder hat ja die Magdeburger kritisiert. Das bleibt hier völlig unbeantwortet. Also es interessiert ja niemanden praktisch.
Die Koalitionspartner SPD und Grüne begrüßen die Entscheidung des Ministerpräsidenten. Rückt damit wenigstens die Kenia-Koalition etwas enger zusammen?
Ja, das könnte tatsächlich auch ein bisschen die Hoffnung sein, die sich dahinter verbirgt. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Ministerpräsident Haseloff in jedem Fall mit dieser Koalition bis zur Wahl in einem halben Jahr durchhalten will. Das hat er immer so gesagt. Und das war ja auch der Grund für diesen Konflikt mit Starknecht, der ja nun dieses Wort Minderheitsregierung in die Debatte einwarf. Genau das will der Ministerpräsident nicht. Und er versucht auf allen Ebenen hier irgendeine Einigung herbeizuführen, was eben allerdings schwer ist, weil die CDU-Landtagsfraktion in den letzten Wochen hier sich sehr scharf auf dieses Thema fokussiert hat. Und an diesen 86 Cent scheitert möglicherweise tatsächlich die Zustimmung. Das könnte schon durchaus so sein. Es gibt jetzt einen Ausweg und der lautet, man entscheidet nicht. Also es gibt keine Entscheidung in Magdeburg. Damit wäre dann die Beitragserhöhung auch vom Tisch und man überlässt es dann sozusagen all dem, was danach kommt. Dann hätte sozusagen die CDU in ihr Gesicht gewahrt, nicht mit der AfD gestimmt. Aber bislang war es so, dass Grüne und SPD das abgelehnt haben. Ob das am Mittwoch wiederum der Fall sein wird, denn dann tagt der Medienausschuss, das ist die große Frage.
Also verstehe ich Sie richtig, für eine doppelte Lösung, sprich also eine Einigung in Sachen Rundfunkbeitrag und gleichzeitig die Rettung der Koalition, gibt es praktisch gar keine Chance?
Es gibt derzeit keine, die sich so richtig abzeichnet, obwohl heute die Parteichefin Katja Pehle, das ist die Fraktionschefin Katja Pehle, noch mal deutlich gemacht hat, sie hofft darauf, dass es irgendeine Einigung geben könnte. Wie die aussieht, ist noch ein bisschen unklar. Irgendjemand muss sozusagen von seinen Maximalforderungen herunterkommen. Und das muss so sein, dass es möglichst nicht wie ein Verlust aussieht. In einem halben Jahr wird gewählt. Das ist hier das Problem. Und keiner möchte jetzt sozusagen diese Verlustsituation auf sein eigenes Parteikonto einzahlen.
Die Opposition bringt nun noch eine Möglichkeit ins Spiel, die Vertrauensfrage, die Ministerpräsident Haseloff stellen könnte. Wird er das tun und wäre das möglicherweise doch eine Lösung?
Also er wird es höchstwahrscheinlich nicht tun und es wäre tatsächlich eine Lösung, aber keine Lösung in seinem Sinne, muss man sagen. Also es gibt hier sozusagen eine Debatte in der Fraktion. Da hieß es ja, gut, er könnte ja in der Fraktion, in der CDU-Fraktion die Vertrauensfrage stellen und dann werden Insider anonym kolportiert mit dem Ausspruch, ja, dann fährt er mit seinem Dienstwagen nicht mehr, sondern nur noch mit seinem Privatwagen nach Hause, wenn er das versuchen würde. Also die Stimmung ist ja tatsächlich sehr angespannt und in dieser Frage sehe ich für den Ministerpräsidenten derzeit keine Chance, seine eigenen Leute, also die CDU, von dieser Forderung nach der Ablehnung der Beitragserhöhung eine Mehrheit zu finden.
Informationen und Einschätzungen waren das von Uli Wittstock aus Magdeburg. Der Streit in Sachsen-Anhalt über den Rundfunkbeitrag wird schon lange sehr genau auch in Berlin verfolgt. Während bislang die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, dazu öffentlich schweigt, äußern sich die anderen Parteien. Angela Ulrich fasst zusammen.
Sowohl aus der Opposition als auch vom Koalitionspartner SPD gibt es lautstarke Forderungen, die Bundes-CDU möge in Sachsen-Anhalt eingreifen. Was sagen eigentlich die drei Kandidaten für die CDU-Führung zu diesem Konflikt, fragt Linken-Geschäftsführer Korte. Dessen Parteifreund Fraktionschef Barth spricht von einer Schmierenkomödie in Sachsen-Anhalt. Die CDU dort ist eine Trümmertruppe und gehört schnellstmöglich in die Opposition, sagte Barth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch aus der SPD kommen harsche Töne. Generalsekretär Lars Klingbeil hatte schon vor der Entlassung Stahlknechts ein Machtwort aus Berlin gefordert. Die Bundesspitze dürfe nicht tatenlos zusehen, wenn die CDU gemeinsame Sache mit der AfD mache, erklärte Klingbeil.
Soweit die Informationen rund um die Entlassung des sachsen-anhaltischen Innenministers Stahlknecht um 18 Uhr und gleich 40 Minuten. Im Frühjahr waren Bewohner von Pflegeheimen eine Gruppe, die während der Zeit der strengsten Corona-Auflagen besonders isoliert leben mussten. Einerseits zeigten Infektionen in Heimen, wie gefährlich das Virus für ältere Menschen ist. Andererseits sind die sozialen Folgen, die Einsamkeit für die Menschen und ihre Angehörigen wirklich schlimm. Aber es ist auch eine Gratwanderung für die Heime. Sie müssen in der Corona-Pandemie Infektionsschutz gewährleisten. Gleichzeitig darf die Freiheit der Bewohner natürlich nicht zu sehr eingeschränkt werden. Hilfestellung soll jetzt eine neue Handreichung für Besuchskonzepte bieten. Sie wurde heute in Berlin von der Bundesregierung vorgestellt. Aus Berlin berichtet Angela Tesch.
Besuche sollen stattfinden, auch in einer Ausnahmesituation wie der Pandemie und ganz besonders zu Weihnachten. Da sind sich Gesundheitsminister Spahn, CDU, und der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, einig. Das Ziel in allen Pflegeheimen müsse sein:
nicht wegsperren, nicht isolieren. Der Kontakt zu Angehörigen und Freunden soll und muss weiterhin möglich sein.
Sie seien ein unverzichtbarer Teil des Lebens der Heimbewohner, sagt der Pflegebeauftragte. Das zu gewährleisten und dennoch die Ansteckungsgefahr für diese Hochrisikogruppe zu minimieren, erhöhe den Aufwand für die Pflegekräfte immens und sei, so Spahn, oft eine Quadratur des Kreises.
Ja, dazu braucht es ein intelligentes Besuchermanagement. Es muss die Frage beantwortet werden, wann kann ich besuchen, wie lange kann ich besuchen.
Vor allem in der Weihnachtszeit sollten Angehörige ihre Besuche rechtzeitig bei der Heimleitung anmelden. Aus den bisher guten Erfahrungen von Heimen ist ein Leitfaden entstanden, wie Besuchskonzepte in der Pandemie aussehen könnten. Es ist keine rechtsverbindliche Vorschrift, sagt Westerfellhaus, sondern soll praxistaugliche Tipps zur Orientierung geben.
Welche Maßnahmen sinnvoll sind, wo Ausnahmen und Sonderregelungen gemacht werden können, zum Beispiel bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
So sollten Berührungen und das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung kurzzeitig möglich sein, damit Heimbewohner ihre Besucher erkennen und Körperkontakt haben. Es ist der Versuch, die Bedürfnisse sehr alter und kranker Menschen mit dem Infektionsschutz zu verbinden, wohl wissend, dass die Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen wieder deutlich angestiegen und genauso hoch sind wie im Frühjahr. RKI-Präsident Lothar Wieler kommt zu der Einschätzung:
Diese Meldedaten legen nahe, dass die in Alten- und Pflegeheimen eingeführten Präventionsmaßnahmen bisher nicht vergleichbar erfolgreich Ausbrüche verhindern.
Fast jede fünfte Person, die in Alten- und Pflegeheimen oder Gemeinschaftsunterkünften lebt und sich mit Covid-19 ansteckt, ist nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts verstorben. Bislang über 5000 Heimbewohner, aber auch 50 Pfleger. Personelle Unterstützung sei unbedingt nötig, sagt Patricia Drube von der Bundespflegekammer, weil das Personal in den Heimen oft am Limit sei.
Und somit wäre es hilfreich, wenn von zentralen Diensten wie der Bundeswehr oder dem Katastrophenschutz Personen zur Verfügung gestellt werden.
Auch ehemalige Fachkräfte fordert die Pflegeexpertin auf, sich für Schnelltests in Heimen zur Verfügung zu stellen, gerade in der Weihnachtszeit. Drube wirbt aber auch um Verständnis für die Ängste von Pflegekräften und Heimleitungen, die ihre Bewohner nicht gefährden wollen.
Wo man einfach Sorgen hat und denkt, am liebsten möchte man alle Türen zumachen, um diesen Keim auszusperren.
Die Situation sei angespannt und mache es manchmal schwer, rational mit Besucherregelungen umzugehen.
Isolieren oder Besuche zulassen? Wie sollten wir also umgehen in Zeiten der Pandemie mit unseren Eltern und Großeltern in Pflegeeinrichtungen? Isabel Reifenrath hat dazu folgende Meinung.
Unsere Temperatur wurde gemessen. Wir mussten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Handschuhe, Plastikschutzkittel und durften nur einzeln im Aufzug nach oben fahren. Ich erinnere mich sehr gut an meinen letzten Besuch bei meinem Opa im Pflegeheim in diesem Sommer zusammen mit meiner Mutter. Eine halbe Stunde durften wir nur bei ihm bleiben. Mein Opa, 97 Jahre alt, brauchte schon eine Viertelstunde, um uns zu erkennen. Das Erste, was er sagte, war Durst. In der Handreichung für Pflegeheimbesuche steht, Essen und Trinken sei zu vermeiden, weil ja dann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden muss. Wir haben unserem Opa Wasser gegeben und ihn gefüttert und nein, 1,5 Meter Abstand konnten wir dabei auch nicht einhalten. Ich habe auch meinen Handschuh ausgezogen. Ich habe natürlich erst meine Hände gewaschen, aber dann habe ich seine Hand gehalten. Er hat sie fest umklammert. Besuche in Altenheimen müssen auch während der Pandemie möglich sein. Die Handreichung jetzt ist gut, um das allen Heimleitungen deutlich zu machen, auch wenn sie 9 Monate nach Beginn der Pandemie reichlich spät kommt. Die meisten Heimbewohner sind ohnehin bereit, das Risiko durch Besucher auf sich zu nehmen. Auch darauf weist die Bundesregierung hin. Die meisten Bewohner verbringen laut Statistik ihr letztes Lebensjahr im Heim. Mein Opa hat noch ein halbes Jahr im Heim gelebt. Wir konnten ihn eine Zeit lang gar nicht mehr sehen. Meine Mutter fragt sich bis heute, was er da wohl von ihr gedacht haben muss. Ich verstehe, dass die Heimleitungen Angst haben, für den Tod ihrer Bewohner verantwortlich gemacht zu werden. Diese Angst kann auch keine Handreichung ihnen nehmen. Das müssen wir als Gesellschaft tun. Die Situation, in denen die Heime und Pfleger sind, ist wahnsinnig schwierig. Denn sie sollen die Besuche erlauben, nur das, was sie dafür dringend bräuchten, haben sie nicht. Schnelltests und FFP2-Masken. Die Heime haben nicht mal das Personal, um Schnelltests durchzuführen. Die FFP2-Masken kamen ewig nicht, anscheinend weil ihre Qualität zunächst so schlecht war. Und das Bundesgesundheitsministerium braucht jetzt noch ein paar Tage, um die neuen Masken zu verschicken. Ob sie bis Weihnachten überall ankommen, ob die Bundeswehr an Heiligabend hilft, Schnelltests durchzuführen, dahinter stehen große Fragezeichen. Die Politik lässt die Heime und die Alten eindeutig im Stich. Meiner Meinung nach muss man dahinter ein trauriges Ausrufezeichen setzen.
Die Meinung von Isabel Reifenrath im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, das Sie übrigens auch als Podcast abonnieren können unter ndr.de/info oder wdr5.de. Ist das ein Rückschlag auf dem Weg, bald mit Impfungen gegen Corona beginnen zu können? Der Pharmakonzern Pfizer und die Entwicklungsfirma BioNTech haben seit Mittwoch zwar eine Notfallzulassung der britischen Arzneimittelbehörde für ihren Impfstoff, auch in der EU. So die Hoffnung, könnte die Erlaubnis in wenigen Wochen folgen. Doch die Zulassung allein reicht nicht. Auch die Produktion des Impfstoffs muss natürlich gut und sicher laufen. Und da scheint es nun Probleme gegeben zu haben. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht bereits davon aus, dass Deutschland am Anfang weniger Dosen bekommen wird als geplant. Sabrina Fritz berichtet.
Die Zahl ist eigentlich nicht neu. Bereits Anfang November erklärten BioNTech und Pfizer in einer gemeinsamen Presseerklärung, aufgrund von Lieferprognosen gehe man von 50 Millionen Dosen für dieses Jahr aus. Im kommenden Jahr sollen es dann über 1 Milliarde werden. Offenbar gab es bei dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer Überlegungen, mehr Impfstoff herzustellen, doch diese Zahl lässt sich jetzt wohl nicht erreichen. Sowohl die Vorprodukte, die für den Impfstoff notwendig sind, stellen einen Engpass dar, als auch die komplizierte Lieferung des Impfstoffes. Er muss bei minus 70 Grad transportiert werden. Die ersten Impfdosen werden jetzt nach Großbritannien gebracht. Wie sensibel der Transport ist, zeigt eine Meldung des IT-Riesen IBM. Dieser warnt vor Hackerangriffen auf Unternehmen, die mit der Logistik des Impfstoffes befasst sind. Man habe bereits mehrere Angriffe auf die IT dieser Unternehmen aufgedeckt. Diese würden die Handschrift von Geheimdiensten tragen.
Am vergangenen Wochenende hatte sich die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern getroffen und Lockerungen bei den Corona-Auflagen beschlossen. Darunter auch eine Lockerung der Kontaktauflagen zu Weihnachten. Selbst Hotels sollten für Übernachtungen von engen Verwandten öffnen dürfen. Doch nun geht es wieder in die andere Richtung. Anders als angekündigt bleiben Kosmetiksalons, Massagepraxen und Sonnenstudios auch weiterhin geschlossen. Der Grund: Die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche ist in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestiegen. Stefan Luthmann berichtet.
Noch am vergangenen Wochenende hatte Ministerpräsidentin Schwesig der Branche Hoffnung gemacht. Sollte die Infektionsrate sinken, dann könne über Lockerungen nachgedacht werden. Dazu kommt es jetzt nicht, auch weil es immer mehr Corona-Fälle in Pflegeheimen und Reha-Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Wir sollten lieber bremsen, statt euphorisch zu lockern, sagte Gesundheitsminister Glawe. Er brachte auch Ausgangssperren ins Gespräch, sollte lokal der Inzidenzwert auf über 200 steigen. Ministerpräsidentin Schwesig sagte, die Maßnahmen im Teil-Lockdown seien ausreichend. Es gebe einzelne Corona-Ausbrüche, bei denen sich die Leute aber nicht an die Regeln gehalten hätten. Spätestens beim nächsten sogenannten MV-Gipfel Mitte Dezember soll die Lage neu bewertet werden. Schwesig sagte, nach dem jetzigen Stand könnten die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtstage wie geplant gelockert werden.
Im Nordosten gibt es also keine Lockerungen bei den Corona-Auflagen. Ein weiteres Diskussionsthema betrifft allerdings die südlichen Nachbarn Deutschlands. Während in Österreich die Skigebiete nicht öffnen, will die Schweiz Skifahren erlauben, trotz hoher Infektionszahlen. Über die Entscheidung der Regierung berichtet aus Zürich Dietrich Karl Meurer.
Damit bleibt Skifahren in der Schweiz möglich. Die Regierung in Bern verzichtet auch auf die an den letzten Tagen diskutierte Begrenzung der Anzahl der Wintersportler auf den Pisten. Allerdings benötigen die Skigebiete für den Betrieb eine Bewilligung der regionalen Behörden. Die darf nur erteilt werden, wenn Krankenhäuser nicht überlastet sind, sowie Testmöglichkeiten und die Rückverfolgung von Kontakten gewährleistet ist. Für Seilbahnen, auf Ski- und Sesselliften gilt eine Maskenpflicht. Der Schweizer Innenminister Alain Berset betonte, dass die Schweiz einen eigenen Weg gewählt habe. Dies verleihe eine gewisse Freiheit, verlange aber auch einen Preis. So stehe das Gesundheitssystem unter Druck. Die Situation sei alles andere als einfach. Seit Wochen verzeichnet die Eidgenossenschaft eine relativ hohe Zahl von Covid-Fällen. Heute wurden in dem 8,5 Millionen Einwohnerland knapp 4.400 neue Infektionen gemeldet.
Die Informationen zum Skifahren aus der Schweiz kamen von Dietrich Karl Meurer. Die Folgen der Corona-Pandemie sind umfassend. Sie betreffen alle Bereiche des Lebens und sie betreffen die ganze Welt. Seit gestern beschäftigt sich eine Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit den globalen Folgen. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich dafür aus, die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO zu stärken. Und deren Chef hat sich heute an die Staatengemeinschaft gewandt. Aus New York, Peter Mücke.
Es war eine eindringliche Botschaft, die der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus für das Sondertreffen der UN-Vollversammlung hatte. Wir können keine Welt akzeptieren, in der beim Ansturm auf einen Impfstoff die armen, schwachen Länder von den Reichen und Mächtigen niedergetrampelt werden. Das ist eine globale Krise und die Lösungen dafür müssen als weltweites öffentliches Gut behandelt werden und nicht als Privatgut, das die Ungleichheit weiter verstärkt. Not as private commodities that widen inequalities. Eine Ungleichheit, die durch die Krise ohnehin wieder größer geworden ist, betonte der Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Achim Steiner. Durch die Corona-Pandemie könnten bis 2030 mehr als 1 Milliarde Menschen unter extremer Armut leiden.
Right now, there are hundreds of millions of people facing the threat of survival.
Im Augenblick kämpfen bereits hunderte Millionen Menschen ums Überleben. Wollen wir wirklich warten, bis die Wall Street oder andere Finanzmärkte Angst bekommen? Oder sind wir als internationale Gemeinschaft in der Lage, eine Antwort auf die Krise zu finden, indem wir zusammenarbeiten, wie es der UN-Generalsekretär immer wieder gefordert hat?
That the Secretary General has repeatedly called for.
Das gelte auch für die weltweite Verteilung von Schutzausrüstung, Medikamenten und vor allem eines Impfstoffs, sagte WHO-Chef Ghebreyesus. Die Vereinten Nationen haben dazu das Programm ACT Accelerator und die Impfstoffallianz COVAX ins Leben gerufen.
But unless the ACT Accelerator is fully funded,
aber wenn diese Programme nicht ausreichend finanziert werden, sind sie nicht mehr als eine großmütige Geste. Kurzfristig fehlen 4,3 Milliarden US-Dollar, im kommenden Jahr noch einmal 23,9 Milliarden. Lassen Sie mich das in Relation setzen. Das ist nicht mal 1% der 11 Billionen Dollar Konjunkturpakete, die die G20-Staaten bis jetzt verabschiedet haben. UN-Generalsekretär Guterres hatte am ersten Tag des Sondertreffens keinen Hehl daraus gemacht, dass er frustriert ist über die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf die Pandemie. Mehr als 1,5 Millionen Tote und über 60 Millionen Erkrankte seien das Ergebnis. Doch das Virus habe nicht überall gleich schlimm gewütet, betonte heute WHO-Chef Ghebreyesus. Viele Länder haben es geschafft, die Verbreitung des Virus durch funktionierende öffentliche Gesundheitssysteme einzudämmen. Aber wo statt Wissenschaft Verschwörungstheorien vorherrschen, wo Solidarität durch Spaltung untergraben wird und Eigeninteressen über Opferbereitschaft stehen, gewinnt das Virus und verbreitet sich weiter.
Soweit der Bericht von Peter Mücke aus New York und wir bleiben in den USA, denn schon als US-Präsident Donald Trump verkündete, tausende Soldaten aus Deutschland abzuziehen und zu einem Teil innerhalb von Europas zu versetzen, sah das weniger nach einer militärisch-strategischen Entscheidung aus, als nach einer Bestrafung, weil Deutschland aus Sicht der USA nicht genug Verantwortung innerhalb der NATO übernimmt. Nun könnte es sein, dass diese Pläne gar nicht umgesetzt werden, denn der Kongress will den Abgeordnetenabzug stoppen und von der neuen Regierung neu prüfen lassen. Aus Washington dazu Thorsten Teichmann.
Das vorgeschlagene Budget für das US-Militär umfasst 740 Milliarden US-Dollar für mehr Soldaten, höheren Sold und neue Militärbasen im indopazifischen Raum. Dort wächst die Konfrontation mit China. Und die Abgeordneten haben in ihrem Entwurf den geplanten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland erst einmal gebremst. Im vergangenen Juli hatte der damalige Verteidigungsminister Mark Esper angekündigt, die Zahl der Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, auf 24.000 zu reduzieren. 6.400 Soldaten sollen nach den Plänen des Pentagon in die USA zurückkehren. Andere Mitarbeiter des Militärs werden innerhalb von Europa verlegt.
Verschiedene
Hauptquartiere werden an europäischen Standorten außerhalb von Deutschland zusammengeführt. In einigen Fällen an den gleichen Standorten, an denen bereits Vertretungen der NATO existieren, in Belgien und Italien. Esper begründete die Entscheidung mit strategischen Überlegungen. Er versuchte damit, den Vorwurf auszuräumen, der Abzug von Soldaten sei als Strafe für Deutschland gedacht. Der Eindruck war entstanden, denn viele US-Politiker werfen der Bundesrepublik vor, sie trage zu wenig zu den gemeinsamen Aufgaben innerhalb des Verteidigungsbündnisses NATO bei, allen voran US-Präsident Donald Trump. Deutschland zahlt einen Bruchteil dessen, was es beisteuern sollte. Es sollte 2% des Bruttoinlandsprodukts dazu geben und sie zahlen ein bisschen mehr als 1%. Man könnte auch vorrechnen, dass sie weniger als 1% zahlen. Das ist ein enormes Versäumnis. In der Folge des Konflikts mit Trump sind interessante Bündnisse entstanden. Denn auch der deutsche Außenminister Heiko Maas kritisierte die Entscheidung für einen Truppenabzug. Er fand sich damit an der Seite von Republikanern wie Liz Cheney wieder. Sie ist die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney, der sich wie kein anderer 2003 für einen Angriff auf Irak eingesetzt hatte.
I think that's a huge mistake.
Das ist ein großer Fehler. Jetzt müssen wir unseren Verbündeten und unseren Gegnern klarmachen, dass wir unsere Partner nicht im Stich lassen. Wir geben unsere Rolle in der Welt nicht auf, die uns Sicherheit und Freiheit garantiert. Abgeordnete wie Cheney wollen deshalb die Verlegung und den Abzug von US-Soldaten aus Deutschland erst einmal aussetzen. Zuerst müsse das Verteidigungsministerium klären, welche Auswirkungen die Entscheidung haben kann, heißt es im Haushaltsentwurf für das Militär. Sollte US-Präsident Trump ein Veto gegen das Gesetz einlegen, hat das voraussichtlich aber nichts mit Deutschland, der NATO und der US-Truppenstärke in Europa zu tun. Vielmehr verlangt Trump im Zuge des Haushaltsgesetzes, soziale Medien zu regulieren und haftbar zu machen. Die Verbindung dieses Themas mit dem Militärbudget sei ein Mittel zum Zweck, sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow schniefend in dieser Woche. Manchmal müsse man Dinge eben mit etwas Größerem verbinden, so Kudlow. Der Truppenabzug aus Deutschland war damit nicht gemeint.
Und jetzt nochmal zurück ins Inland. Dass ein Politiker seinen Schutz vor Strafverfolgung, die parlamentarische Immunität verliert, kommt nicht gerade häufig vor. Noch bemerkenswerter ist es, wenn es einen Ministerpräsidenten betrifft. Genau das ist jetzt in Thüringen geschehen. Dort hat der Justizausschuss des Landtags den Weg freigemacht, damit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei beginnen können. Aber nicht nur gegen ihn, auch die Immunität von AfD-Fraktionschef Björn Höcke wurde aufgehoben. Über die Hintergründe berichtet Wolfgang Henschel aus Thüringen.
Die Aufhebung der Immunität hatten die Staatsanwaltschaften Erfurt und Mühlhausen beantragt. Im Fall Ramelow ging es um die sogenannte Stinkefinger-Affäre. Der linke Politiker hatte während einer Plenardebatte den AfD-Abgeordneten Stefan Möller als widerlichen Drecksack bezeichnet und ihm den Mittelfinger gezeigt. Vorausgegangen war eine hitzige Debatte über den Umgang mit den NSU-Akten. Vor der heutigen Sitzung des Justizausschusses hatte Ramelow selbst darum gebeten, seine Immunität aufzuheben. Ein Aspekt, der auch berücksichtigt worden sei, sagte die stellvertretende Ausschussvorsitzende Dorothea Marx von der SPD.
Aber letztendlich prüft auch der Ausschuss immer noch selber, ob das geboten ist, die Immunität aufzuheben. Denn es geht auch immer darum, ob die Voraussetzungen auch wirklich gegeben sind oder nicht jemand versucht, Politiker missbräuchlich in irgendetwas hineinzuziehen.
Ramelow will sich in den anstehenden Ermittlungen von seinem Parteifreund Gregor Gysi anwaltlich vertreten lassen. Nach Ansicht von Gysi war Ramelow in der betreffenden Landtagssitzung von Möller gezielt provoziert. Möller, der Anzeige wegen Beleidigung erstattet hatte, erklärte, es zeige sich jetzt, dass nicht wie immer behauptet von der AfD Hass ausgehe, sondern vom Ministerpräsidenten.
Und zum anderen denke ich, dass man, egal wie das Verfahren jetzt ausgehen wird, viel über die Person Bodo Ramelow erfahren wird und über den Rechtsstaat, dem er ja als Dienstherr seit 6 Jahren vorsteht.
Gegen AfD-Fraktionschef Björn Höcke will die Staatsanwaltschaft aufgrund 2 Anzeigen wegen Volksverhetzung ermitteln. Höcke soll in den sozialen Medien Flüchtlinge pauschal als kriminell bezeichnen. unterzeichnet haben. Laut CDU-Generalsekretär Christian Herrgott ist die Aufhebung der Immunität in beiden Fällen gerechtfertigt.
Wir haben Regeln und Gesetze in Deutschland. Herr Höcke verliert seine Immunität, weil er als Rechtsextremist diese Regeln ablehnt. Und Herr Ramelow verliert sie, weil wir diese demokratischen Regeln auch selbst einhalten sollten. Und dies hat er nicht getan. Ein derartiger Kontrollverlust darf einem Ministerpräsidenten nicht passieren.
Mit dem Bericht aus Erfurt von Wolfgang Henschel endet das Echo des Tages für heute. Ich bin Kersten Mügge und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info.